Der Predigtext heute, der steht, wie schon angedeutet, im Epheserbrief, aus dem ist auch der Wochenspruch entnommen, Epheser 5, die Verse 8 bis 15. Ich lese nach der Lutherbibel von 1984. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Vergleiche Bilder, in denen Licht und Dunkelheit vorkommt, die versteht wohl jeder Mensch ganz spontan. Jeder weiß, dass man im Dunkeln nichts sehen kann und dann leicht ins Stolpern gerät. Mir gestern Abend passiert, Skateboard von meinem 9-jährigen Sohn stand irgendwo mitten im Wohnzimmer. Ich wollte das Licht nicht anmachen, schwupps, lag ich auf dem Boden. Und das Skateboard schepperte lautstark gegen irgendeinen Schrank, sodass diverse Kinder fragten, was ist denn jetzt kaputt gegangen? Kommt vor. Jeder weiß, dass schon eine Taschenlampe, das Display oder die LED von einem Smartphone oder auch eine Kerze helfen, Dunkelheit zu vertreiben. Also schon das Handy in die Hand zu nehmen, hätte gereicht, um diesen Sturz zu vermeiden. Man sieht, wo man hintritt. Licht und Dunkelheit kommen auch in vielen Redensarten vor. Im Dunkeln tappen, sagen wir, wenn jemand völlig ahnungslos ist. Ans Licht bringen, wenn etwas aufgeklärt oder erklärt wird. Im Dunkeln ist gut munkeln, weil man nicht gesehen wird und dann allerlei Mauscheleien betreiben kann, die niemand so recht mitbekommt. Bei Licht besehen, wenn man etwas genau betrachtet und neue Entdeckungen macht. Es gibt den Dunkelmann und die Lichtgestalt. Viele Kinder haben Angst im Dunkeln, hatte ich als Kind auch. Meine Eltern haben damals ein kleines Nachtlicht in die Steckdose gesteckt, damit es nicht ganz dunkel in meinem Zimmer ist. Und bis ich ungefähr 9 Jahre alt war, konnte ich ohne dieses Nachtlicht nicht schlafen. Ich weiß gar nicht, wovor ich eigentlich Angst hatte, das könnte ich nicht benennen, nur die komplette Dunkelheit, die war unangenehm. Dunkelheit und Licht sind von Anfang an da. Schon in der Schöpfungserzählung der Bibel heißt es, die Erde war wüst und leer, wörtlich Tohu Wabohu. Das ist das, was man vorfindet, wenn 4 9-jährige Jungs im Kinderzimmer gespielt haben und alles ausprobiert haben, was an Spielsachen da ist und das Aufräumen vergessen haben. Und es war finster auf der Tiefe. Und dann, Gott sprach, es werde Licht. Das erste Wort, das Gott in der Bibel spricht, dreht sich um das Licht und darum, Dunkelheit zu vertreiben. Licht ist eine Schöpfung, aber auch eine Eigenschaft Gottes. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Licht brauchen wir zum Leben. Grüne Pflanzen gehen ohne Licht ein. Ich weiß nicht, ob ihr in der Schule mal das Experiment gemacht habt, Pflanzen zu ziehen. Bohnen, so werden ja in der Grundschule gerne mal in Watte eingepflanzt und dann lässt man sie auskeimen. Das ist eigentlich ganz hübsch. Und wir haben sogar mal das Experiment gemacht, was passiert, wenn man über die Bohnenpflanze dann einen Eimer stellt. Nach einer Woche ist sie verwelkt. Ohne Licht geht's nicht. Menschen werden auf Dauer schwermütig ohne Licht. Kinder, die nicht genug Sonnenlicht bekommen, können an Rachitis erkranken, also an mangelndem Knochenwachstum durch Vitamin D-Mangel, dass der Körper nur im Einfluss von Sonnenlicht erzeugen kann. Also Licht und Dunkelheit prägen unser Leben. Und deshalb sind die Bilder von Licht und Dunkelheit so klar und so verständlich. Deshalb werden sie in der Bibel oft verwendet. Deswegen schreibt Paulus, lebt als Kinder des Lichts. Da, wo es hell ist. Man soll uns sehen. Wir sollen und wir sind Licht der Welt und Salz der Welt, weil Jesus uns das zuspricht. Erster Gedanke, im Dunkeln tappen. Manchmal tappen wir tatsächlich im Dunkeln. Etwas um uns herum passiert und wir haben keine Ahnung davon oder wir verstehen es einfach nicht. Ein Freund meldet sich plötzlich nicht mehr und ich tappe im Dunkeln, warum ich nichts mehr von ihm höre. Ein Mitarbeiter schreibt eine E-Mail, die verletzt und gekränkt klingt und ich tappe im Dunkeln, was ich ihm wohl getan haben mag, dass er so reagiert. Manchmal wissen wir instinktiv, was passiert ist, aber manchmal eben auch nicht. Manchmal hilft das schnelle, klärende Gespräch, ein Griff zum Telefonhörer oder zum Handy, um nachzufragen, was willst du mir jetzt damit sagen? Aber manchmal hilft auch das eben nicht. Und dann gibt es auch noch eine andere Art von im Dunkeln tappen, wo wir nicht reingeschubst werden, sondern wo wir bewusst im Dunkeln bleiben. Es gibt Dinge, von denen möchte ich gar nicht so gerne, dass die ans Licht kommen. Ich mag lieber, dass manches im Schatten und im Dunkel bleibt. Da, wo es hell ist, da sieht man nämlich alles viel deutlicher, viel genauer. Es gibt vieles in meinem Leben, das ich gern im Dunkeln lassen möchte. Dinge, die mir peinlich und unangenehm sind. Was ich getan oder nicht getan, gesagt oder auch nicht gesagt habe, wo ich versagt habe. Ich möchte nicht, dass das bekannt wird. Was sollen dann die Nachbarn, die Freunde, die Gemeinde und was soll gar Gott von mir denken? Wenn es Ihnen manchmal auch so geht, willkommen im Club. Wenn nicht, seien Sie dankbar. Der Volksmund sagt, ein gesundes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Ich gehe davon aus, dass Sie alle keine Dunkelmänner oder Dunkelfrauen im eigentlichen Sinn dieses Wortes sind, die sich vor dem Gesetz der Polizei oder dem Staat in der Dunkelheit verbergen müssen. Aber ein bisschen Dunkelmann steckt immer in uns. Jeder hat irgendwas zu verbergen. Jeder hat irgendeine Leiche im Keller, so habe ich mal jemanden sagen hören. Und wahrscheinlich stimmt das auch. In jedem Leben gibt es Dinge, wo man in der Rückschau sagt, da bin ich nicht stolz drauf. Und ich bin ganz froh, dass das auch nicht jeder weiß. Erstens im Dunkeln tappen, zweitens ins Licht treten. Lebt als Kinder des Lichts, schreibt Paulus an die Christen in Ephesus. Wohlgemerkt, er schreibt das nicht als Missionsbrief. Das sind nicht irgendwelche Leute, die von Gott noch nie gehört haben und die auf jeden Fall abgrundtief böse sind und die man mal so richtig durchschütteln muss, damit die einen klaren Kopf kriegen. Er schreibt an eine christliche Gemeinde, also an Menschen, die schon mit Gott auf dem Weg sind. Lebt als Kinder des Lichts. Bevor man im Licht leben kann, muss man aber zuerst einmal ins Licht treten. Aus dem Dunkeln ins Licht hinüber. Aus dem dunklen Flur ins erleuchtete Wohnzimmer, wie auch immer. Das Licht muss auf die dunklen Stellen leuchten und die Dinge, die ich gerne im Schatten halten möchte, die müssen beleuchtet werden. Das kann unangenehm und manchmal auch peinlich sein. So funktioniert es nicht. Ein Polizist spricht einen offensichtlich betrunkenen Mann an, der um eine Straßenlaterne herumkrabbelt. Was machen Sie denn da? Antwort: Ich suche meinen Hausschlüssel, fragt der Polizist. Ich sehe keinen Schlüssel. Sind Sie sicher, dass Sie ihn hier verloren haben? Antwortet der Betrunkene, nein, viel weiter da hinten. Und warum suchen Sie dann hier? Ja, weil es hier heller ist. Alkohol benebelt den Verstand, da kommt sowas schon mal vor. Aber das Licht muss dahin, wo es dunkel ist, da, wo der Schlüssel liegt. Sonst funktioniert es nicht. Da, wo es schon hell ist, da muss nichts geändert werden. Das Licht muss dahin, wo es dunkel ist. Stellen Sie sich mal so eine richtige Rumpelkammer vor. In meinem Elternhaus und im Haus meiner Oma auch gab es so einen Raum unter der Treppe. Der diente als Abstellraum für alles, was gerade nicht gebraucht wurde und irgendwie im Weg war. Käfterchen hat meine Oma das genannt. Das ist so ein halb polnischer Ausdruck. Da fanden Teppichklopfer, Bügeleisen und Bügelbrett ihren Platz, genauso wie alte Kleider, Putzlappen, der Bodenaufwischfeutel und manches undefinierbare Gerümpel, das noch nicht gleich in den Müll sollte, man könnte es ja noch mal brauchen. Im Lauf der Zeit wurde die Kammer immer voller, weil es wurde immer mehr reingestellt und es wurde immer schwieriger, das zu finden, was man wirklich brauchte und was sinnvoll war. Irgendwann beschloss dann meine Mutter oder meine Oma, die Kammer aufzuräumen. Leider gab es in diesen Kammern unter der Treppe kein Licht. Also ging das so, alles wurde herausgebracht und sortiert. Die nützlichen Haushaltsgegenstände wurden ordentlich wieder aufgeräumt. Der Rest, was meistens der deutlich größere Anteil war, landete schließlich doch im Müll oder in der Altkleidersammlung oder im Recycling oder sonst wie, aber jedenfalls weg. So ist das, wenn jemand Christ wird, wenn jemand zur Gemeinde kommt. Mancher alte Müll muss einfach raus, damit Platz ist für ein Leben mit Jesus. Für die Gemeinde drittens im Licht leben. Für die Gemeinde in Ephesus liegt das Aufräumen der Rumpelkammer schon zurück. Die Leute, an die der Brief geht, die sind ja schon Christen und trotzdem schreibt Paulus, lebt als Kinder des Lichts. Auch die, die mit Jesus schon unterwegs sind, müssen daran erinnert werden. Nochmal das Bild von der Rumpelkammer. Nach dem Aufräumen war erst einmal Platz. Alles war sauber und ordentlich und man konnte die Abstellkammer wieder sinnvoll benutzen. Man konnte reingehen, man konnte rausholen, was man brauchte und alles war schön und gut, bis das Ganze wieder von vorne anfing. Wo soll das Zeug hin? Ach, stell es erstmal in die Rumpelkammer. Was machen wir damit? Ach, stell es da erstmal hin. Und so ging das weiter, bis wieder so viel Gerümpel in der Rumpelkammer war, dass man das, was man eigentlich brauchte, nicht mehr gefunden hat. Wieder sammelt sich alles Mögliche an und nach 1 bis 2 Jahren war wieder großes Reinemachen und großes Aufräumen fällig. Manche Christen leben so. Anfang im Glauben, Anfang mit Jesus gemacht und dann wird man nachlässig. Man geht nur noch unregelmäßig in den Gottesdienst. Das Gebet, das große Geschenk, das wir mit dem allmächtigen Schöpfer wie mit einem liebenden Vater reden dürfen, das wird immer weniger wichtig. Dafür sammelt sich allerlei an, was eigentlich gar nicht zu einem Leben mit Jesus passt. Und von dem wir auch wissen, dass eigentlich nicht passt, aber ja, so schlimm wird es ja nicht sein. Dann schreckt man durch irgendwas, man schlägt doch mal die Bibel auf und liest einen Vers, der einen erschreckt. Man geht in den Gottesdienst, hört eine Predigt, die einen wachrüttelt. Es kommt einem ein Gedanke, wo man sagt, okay, eigentlich wollte ich gar nie so weit weg von Jesus sein, was ist denn schiefgegangen? Man schreckt plötzlich auf, entdeckt, was passiert ist, geht in sich, geht ins Gebet, ordnet vor Jesus, vielleicht manchmal auch vor einem Zeugen in der Beichte, sein Leben neu, macht einen neuen Anfang und alles ist wieder schön. Man fühlt wieder die Nähe Gottes, man fühlt wieder das Wirken des Heiligen Geistes, man fühlt die Liebesströme, die Jesus schenkt. Und dann geht es von vorne los. Der Zyklus beginnt von vorne und wieder tappt man mit manchen im Dunkeln und so weiter und so weiter. Paulus wünscht sich, dass wir als Christen anders leben. Nicht in Rumpelkammer-Aufräumzyklen, sondern im Licht Gottes. Immer. Lebt als Kinder des Lichts. Im Licht leben. Eines Tages kam meine Mutter, da war ich vielleicht so 15, 16, und beklagte sich, dass es in der Rumpelkammer unter der Treppe so unmöglich dunkel sei. Man findet einfach nichts und es sei immer dieselbe lästige Aufräumerei. Also ging ich in den nächsten Baumarkt, kaufte eine Lampe und einen Lichtschalter, ein bisschen Kabel und baute eine elektrische Beleuchtung in die Rumpelkammer ein. Von da an war es viel einfacher, Ordnung zu halten. es war Licht da. Man hat gleich gesehen, was man brauchte, was nicht. Und man hat auch sehr viel schneller gesehen, was sich angesammelt hat, was dringend verschwinden muss. Es war viel einfacher, Ordnung zu halten. So stellt Paulus sich das vor mit dem Leben als Christ, mit dem Leben im Licht. Nicht ab und zu mal den Scheinwerfer einschalten und das Leben genau betrachten und aufräumen, sondern ständig im Licht Gottes und in der Verbindung mit Jesus bleiben. Jeden Morgen oder jeden Abend oder wie es dem persönlichen Lebensrhythmus am besten entspricht, mit Gott reden, auch zwischendurch mal ein Stoßgebet zum Himmel: Herr, ich brauche jetzt deine Gegenwart, ich brauche jetzt, dass du mir Mut machst, oder auch danke, dass das gut gelaufen ist, je nachdem. Immer wieder mal, jeden Tag die Verbindung mit Gott suchen, nachfragen: Herr, was ist heute dran? Was willst du heute, dass ich tue? Wie willst du heute, dass ich lebe? Darauf achten, darauf hören. Und da werden die Dinge sehr viel schneller, oft sofort erkennbar. Wer im Gebet und im Hören auf Gott bleibt, der erkennt viel schneller, wenn sich etwas ins Leben schleicht, das in die Dunkelheit zieht. Und wer im Licht steht, der achtet auch viel genauer auf das, was er tut. Ich mag den Spruch: Was sollen die Nachbarn sagen? Ich bin mit dem aufgewachsen, das war regelmäßige Redensart meiner Oma und meiner Mutter. Ich mag diesen Spruch zwar eigentlich nicht, aber er hat doch was für sich. Wenn man weiß, dass man beobachtet wird, dann verhält man sich angemessener und vernünftiger, als wenn man das Gefühl hat, keiner guckt hin. Das kann man sehr schön im Internet beobachten. Ganz vernünftige Menschen, die ich auch persönlich kenne, die schreiben auf Facebook manchmal nicht, wie sie in der Öffentlichkeit reden würden, sondern im Namen irgendeiner Anonymität, die sie glauben, irgendeines Decknamens, den sie glauben zu haben, schreiben sie mitunter, naja, auf eine Weise, wie sie eben niemals reden würden. Wenn man glaubt, es guckt keiner zu, dann lässt man sich manchmal gehen. Insofern ist es gut zu wissen, ich stehe im Lichte Gottes. Jesus guckt mich an. Er ist nicht sauer auf mich, wenn was schief geht. Er bietet mir die Hand zur Vergebung an. Er lädt mich ein, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Aber er möchte auch, dass ich ihn ernst nehme und dass ich das Leben, das er mir anbietet, du bist Salz der Erde, du bist Licht der Welt. Er möchte, dass ich das auch ausfülle und gestalte. Wer im Licht steht, der achtet genauer auf das, was er tut. Wer sich immer wieder selbst klar macht, dass er vor Gott steht, der wird vorsichtiger mit sich selbst und mit dem, was er tut. Im Dunkeln tappen, ins Licht treten, im Licht leben und viertens, auch das gehört dazu, mit den Schatten umgehen. Denn manchmal wird es wieder Schatten geben. Die Lampe in der Rumpelkammer leuchtet wegen der eckigen Treppenstufen eben doch nicht bis in die letzte Ecke. Leben im Licht heißt, mit den Schatten nicht kokettieren, nicht sagen, naja, so einen kleinen Bereich, den kann ich aussparen, das ist für Gott vielleicht doch nicht so wichtig. Leben im Licht heißt, die Schatten, die mir auffallen, die darf ich ins Licht Gottes stellen. Sie sollen aufgedeckt, hell gemacht und weggeräumt werden. Es gibt keine Dunkelheit, die von der vergebenen Liebe Jesu nicht hell werden kann. Also sage ich jetzt mit Paulus: Lasst uns miteinander im Licht Gottes leben. Lasst uns Kinder des Lichts sein. Denn als Ergebnis, als Frucht daraus folgt, schreibt Paulus, und er hat sich das gut überlegt, was er schreibt: Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und das sind Eigenschaften, die jeden Menschen und die unserer ganzen Welt gut tun. Das ist dann ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.